HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Hannes Jänicke. Hannes Jänicke, eigentlich bekannt als Schauspieler, aber heute Umweltschützer. Wut allein reicht nicht, haben Sie im Titel rot geschrieben. Sie gucken auch sehr ernsthaft, wie wir die Erde vor uns schützen können. Wie wird aus dem Schauspieler ein Umweltschützer, Hannes Jänicke?
Also das hat damit zu tun, dass ich seit 4 Jahren für das ZDF eine Doku-Reihe drehe mit dem fragwürdigen Titel Hannes Jänicke im Einsatz für. Der Pilot war über Orang-Utans. Dann haben wir einen Film gemacht über Eisbären, CO2-Ausstoß und Polkappenschmelze. Haben wir einen dritten Film gemacht über Haie, Meeresverschmutzung, Meeresüberfischung. Und der vierte Film, der geht über Gorillas, den Bürgerkrieg im Kongo und Coltanabbau. Und daher, also die Idee mit dem Buch kam einfach daher, dass diese Dokus, sagen wir mal, so viel Radau gemacht haben in den Medien, dass wir das Angebot des Gütersloher Verlags also angenommen haben, zu sagen, wir machen ein Buch zu diesen Filmen sozusagen.
Das war die formale Antwort. Hannes Jänicke im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Anschelium. Wut allein reicht nicht. In der Gütersloher Verlagsanstalt heißt das Buch. Aber wie wird aus dem, wenn ich mich nicht irre, hessischen Bub, da wurde ja mal ein Schauspieler, ich weiß nicht, ob er das von Anfang an wollte, und dann wird ein Umweltschützer.
Also hat sicherlich sehr viel mit unserer derzeitigen Politik zu tun, der derzeitigen Regierung, dass ich privat interessiere ich mich schon lange für Umweltschutz. Und höre jetzt seit etwa 30 Jahren, dass wir da was tun müssen, dass was passieren muss. Und es passiert immer das Gegenteil. Also der CO2-Ausstoß nimmt weiterhin zu, das Artensterben nimmt rasant zu. Und es wird immer palabert und es passiert nichts. Und dann habe ich halt irgendwann überlegt, da ich schon in diesem Medium Fernsehen arbeite, das mal anderweitig zu nutzen, als halt, sagen wir mal, nur für Leichtunterhaltung und Krimis. Ich mache mit größtem Vergnügen Tatort und was wir halt so alles drehen in Deutschland. Aber habe halt gedacht, man kann vielleicht dieses doch immer noch sehr mächtige Medium mal nutzen, um vielleicht ein ganz bisschen was zu bewegen. Und daher kam diese Idee mit diesen Dokumentationen.
Hannes Jänicke, in Deutschland gab es ja mal eine Tradition. Die Tradition bestand darin, dass die Schauspieler Texte gespielt haben und ansonsten hatten sie ihr Privatleben. Das haben sie außen vor gehalten. Später haben sie es auch eher vor die Illustrierten gesetzt. In den USA gibt es die Tradition, dass Schauspieler dann für irgendetwas Karitatives eintreten. Hat ihr Engagement, der Gedanke, die Berühmtheit, die Popularität mit als Kraft sich zunutze zu machen, hat das mit Ihrer amerikanischen Sozialisation zu tun? Sie waren ja auch einige Jahre in den USA.
Also ich lebe zum Teil in den USA. Ganz ehrlich, das klingt immer so, als wenn die deutschen Kollegen gar nichts tun. Aber es gibt wirklich bekanntermaßen Karl-Heinz Böhm, der seit 30 Jahren eine fantastische Organisation in der Sahelzone betreibt. Es gibt seit Jahrzehnten Iris Berben, die sich wirklich sehr engagiert für den deutsch-israelischen Austausch und die Verständigung. Also ich bin bestimmt nicht der einzige Kollege, der, sag mal, als Schauspieler versucht hat, mal kurz über den Tellerrand rauszugucken. In Amerika ist es sehr viel weiter verbreitet, gerade was den Umweltschutz betrifft. Da gibt es halt ein paar sehr bekannte Protagonisten wie Leonardo DiCaprio, Robert Redford, Ted Turner. Also in Amerika ist es sicherlich verbreiteter als hier. Das mag damit zu tun haben, dass ich in den USA lebe und auch gelegentlich arbeite und natürlich immer denke, was die können, können wir auch. Und ja.
Es hat aber auch den Ruch, auf die Gefahr hin, sie zu ärgern, dass in den Zwischenzeiten zwischen den großen Drehs der Schauspieler dann in den Schlagzeilen ist und an Berühmtheit nicht verliert.
Also der Vorwurf wird mir immer gemacht, ich halte das für ziemlich unsinnig, weil wenn ich PR brauche, mache ich einen Film oder einen Tatort mit Maria Furtwängler, dann kriege ich gigantische PR. Also ich muss keine Umweltdokus drehen oder mich durch den Dschungel robbend irgendwie quälen, um PR zu kriegen. Das ist ein Vorwurf, den ich nicht ganz verstehe. Ich mache das in meiner sogenannten Freizeit. Man verdient mit Dokumentation bekanntermaßen nichts. Das ist mir einfach ein Anliegen. Dass mir das dann gelegentlich von der konservativen Presse so als PR-Maschine vorgeworfen wird, das finde ich ehrlich gesagt unverständlich.
Das heißt im Klartext, Sie haben diese Filme angenommen, wissend, dass Sie Ihre Zeit für etwas aufwenden, wo Sie weniger Geld für kriegen, weniger Popularität.
Ganz anders, ich habe die nicht angenommen, sondern ich habe den ersten Film bei Orang-Utans aus eigener Tasche bezahlt, bin dann mit diesem Film von Sender zu Sender gedackelt, habe fast 2 Jahre gebraucht, um überhaupt jemanden zu finden, der das ausstrahlt. Und Gott sei Dank hatte dieser erste Film so viel Quote, dass er leider beim Fernsehen das Wichtigste ist, dass ich halt weitermachen durfte. Aber das ist nicht so, dass mir das angeboten wurde, sondern das Format habe ich selber entwickelt, zusammen mit meinem Kameramann, einem Freund aus München, Markus Strobel im Namen. Und dessen Ehefrau, die manche noch kennen, als Vox-Tours-Moderatorin, Judith Adelhoch. Und mit diesen beiden Partnern mache ich diese Dokus. Und das war eigentlich auf unserem Mist gewachsen und nicht auf irgendein, also war keine Senderidee.
Mein erster Affe, der erste Affe, der mir begegnete, war in unserem Wohnzimmer, der auf dem Schoß von Bernhard Jimek. Der hat erzählt, hat ihn zwischendurch gestreichelt, dann ist der Affe durch die Gegend geturnt und hat das Mikrofon verbogen. Aber Jimek war doch sehr resolut und das hat alles ganz gut geklappt. Wie kommt Hannes Jänicke zu den Gorillas? Die laufen ja auch nicht über den Römer.
Im Prinzip gucken wir einfach die Liste der sogenannten akut vom Aussterben bedrohten Tiere durch. Die macht die UNEP jedes Jahr, das ist die Umweltorganisation der UN, und versucht natürlich Tiere auszusuchen, die man auch drehen kann. Insofern, es sterben pro Tag 40 bis 50 Arten aus, davon kennt man wahrscheinlich ein oder zwei. Und es gibt natürlich Tiere, die man schwer drehen kann. Ich sag mal, ein Blauwal zu drehen ist schwer, ein Orang-Utan zu drehen ist relativ einfach, das gilt auch für Gorillas. Und wir suchen natürlich Tiere aus, die man A drehen kann, wo der Dreh auch finanzierbar ist. Also sagen wir, über Wale kann man nichts drehen, weil dazu müsste ich monatelang mit Taucherglocken mich im Ozean tummeln. Das ist budgetmäßig nicht drin. Insofern ist die Auswahl der Tiere grundsätzlich so orientiert, dass man sagt, welche Tiere sterben demnächst aus, wie zum Beispiel der Eisbär, Orang-Utan-Gorilla, und kann man sie auch drehen. Und das ist im Prinzip die Liste, die wir im Moment abarbeiten.
Wie kamen Sie darauf, als ein in Deutschland doch renommierter, erfolgreicher Schauspieler, sich eben mit Orang-Utans auseinanderzusetzen? Wann wurde die Idee geboren? Wann saßen Sie beide zusammen, Sie und der Kameramann, und sagten, wir müssen das machen, denn das hat ja eine Vorgeschichte?
Also die Idee habe ich schlicht und einfach geklaut von einem Bestseller aus dem, ich glaube, Jahr 1980 von Douglas Adams. Der hat ein Buch gemacht, das hieß auf Deutsch Die Letzten ihrer Art.
Das auch war Per Anhalter durchs All, ist das auch Douglas
Adams? Das war der gleiche, der geschrieben hat, Per Anhalter durch die Galaxis. Und das Buch habe ich 80 gelesen, fand das großartig und habe mich immer gewundert, warum das keiner fürs Fernsehen verarbeitet. Gerade die BBC nicht, die das als erste CD-ROM damals noch gemacht hat.
Was steht drin? Ich kenne es nämlich nicht.
Die Letzten ihrer Art ist eine unglaublich böse, sehr witzige englische Abhandlung und ein Besuch bei Tieren, die eben mittlerweile alle ausgestorben sind.
Zum Beispiel?
Mit Komodo Varan. Also der ist erstmal nach Galapagos und hat ein paar Arten besucht, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Und das zweite war einfach weniger, dass wir Tierfilme drehen wollten, als Umweltzerstörung so ans Fernsehen verkaufen, dass Leute wirklich hingucken. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache einen Film über Regenwaldvernichtung, das ist so abstrakt, dass da keiner einschaltet. Wenn ich sage, ich mache einen Film über Orang-Utan-Babys, die aussterben, weil wir den Regenwald wegsägen, ist das einfach, ich sage mal ganz flapsig, konsumierbarer. Und ich glaube, man kriegt auch einfach mehr Medieninteresse, wenn man das erstmal erzählt über aussterbende Tiere und den damit einhergehenden Verlust des Habitats. Weil alle diese Tiere nur aussterben, weil wir ihnen den Lebensraum wegnehmen. Das gilt für alle Tiere, die wir da drehen.
Hannes Jenecke, erzählen Sie von den Dreharbeiten. Also kann ich mir das vorstellen? Erwünscht waren Sie in Indonesien ja nicht, als Sie da kamen, haben dann gesagt, bei der Regierung hätten wir bitte eine Drehgenehmigung, wir möchten das Aussterben der Orang-Utans dokumentieren und ihren Export an Tropenholz.
Nein, wir lügen da grundsätzlich schamlos. Wir sagen immer, wenn wir irgendwo Drehgenehmigung brauchen, dass wir eine Reisesendung drehen. Und dann denken die, aha, Tourismuswerbung, und lassen es überall rein und machen alles, was unbequem ist oder gefährlich ist, mit sogenannten versteckten Kameras. Da kommt die Technik, die es mittlerweile gibt, sehr entgegen. Es gibt mittlerweile Kameras, die sind wirklich so groß wie mein kleiner Finger, die werden in meinen Rucksackgurt eingenäht und die können halt echt auf Sendequalität HD-Material drehen. Das heißt, all diese heiklen Sachen wie illegale Tiermärkte in Indonesien, die ganze Haiflossen-Mafia der Asiaten, die drehen wir mit versteckten Kameras und Gott sei Dank kriegen die das einfach nie mit, dass wir sie drehen. Und wir geben immer vor, wahlweise eine Reisesendung zu machen, oder im Falle der Haiflossen-Mafia haben wir gesagt, wir machen eine Gourmet-Kochsendung fürs deutsche Fernsehen und würden gerne über Fischrezepte was drehen. Und da die dann immer gleich denken, man kauft ihnen demnächst Unmengen von Fisch ab, haben die das alles mitgemacht. Und das ist halt der Trick dabei, dass wir einfach grundsätzlich mit falschen Identitäten vorgehen, wenn es irgendwie brenzlig werden sollte.
Also auch falschen Identitäten?
Ja, wir haben dann so eine Figur kreiert, der nennt sich Robert Aigner. Das ist dann also mit Website und Visitenkarte, und den haben wir erfunden als großen Delikatessenimporteur für Europa. Und ich bin dann mit dem schwarzen Anzug durch Asien getobt und habe so getan, als würde ich im großen Stil Haiflossen ankaufen, und dann gehen halt da echt alle Türen auf, weil die halt ein Geschäft wittern. Und die haben halt nicht mitgekriegt, dass wir eigentlich was gedreht haben, die ganze Hai-Mafia.
Gehen wir noch einen Schritt zurück und folgen wir Ihnen, Ihren Schritten auf dem Weg zu den Orang-Utan-Babys, bis hin eben auch zu positiven, aber Sie haben auch ziemlich viele schreckliche Bilder, Berichte und Momente von Orang-Utans. Also wo sind Sie da hingekommen und was haben Sie zum Beispiel erlebt dabei?
Also Orang-Utan, der stirbt aus einem sehr einfachen Grund aus. Es wird der gesamte Regenwald in Indonesien weggesägt, um Palmölplantagen anzubauen. Das ist ein Produkt, das wir hier als Biodiesel verarbeiten. In jedem Schokoriegel ist es drin, fast allen Speiseölen. Sobald der Orang-Utan keinen Regenwald mehr hat zum Überleben, geht er in eine Palmölplantage und holt sich die Palmfrüchte und wird dementsprechend dann sehr schnell aus den Bäumen geschossen, weil sie eben die Ernte vernichten. Das ist das eine. Das zweite, es gibt einen gigantischen illegalen Markt für Privatzoobesitzer und leider auch Amüsementparks in Asien, wo Orang-Utans einfach als Tiere illegal verkauft werden, zum großen Teil abgerichtet werden für Zirkusshows. Also es gibt in Bangkok einen riesen Safari-Park, da sind 60 Orang-Utans ausgebildet worden, als Kickboxer aufzutreten, und die hauen sich dann da gegenseitig die Fresse platt. Es gibt auch Phänomene wie rasierte Orang-Utan-Weibchen, die in Puffs angeboten werden, weil die halt billiger sind als die menschlichen Prostituierten. Oh ja, das ist in dem Buch auch alles drin, war auch in dem Film drin. Das sind Dinge, die sind nicht schön anzugucken. Aber andererseits, ich denke, das muss man zeigen. Und man soll auch überlegen, ob man halt, wenn man in Deutschland als Holz- oder Möbelkäufer Teak, Meranti oder Bankireihe kauft, dann ist man direkt mitverantwortlich für das Vernichten des indonesischen Regenwaldes. Und ich frage mich bis heute, warum Herr Röttgen oder auch sein Vorgänger Gabriel oder auch seine Vorgängerin Künast es nicht schaffen, ein Tropenholzimportverbot bei uns auszusprechen. Also da ist auch die Politik natürlich gefragt, die da kläglich versagt.
Jetzt sprechen wir in Frankfurt am Main, da gibt es die Frankfurter Rundschau, und ich mochte an der Frankfurter Rundschau immer gerne die illustrierten Werbeeinlagen, und da sind alle Großmärkte von Rhein-Main vertreten, die mir anbieten, Tropen liegen in jeder Form aus tropischem Holz, natürlich nachgewachsen, sodass ich mein Gewissen beruhigt, mich dann dort ermattet nach der Diskussion hinlegen kann.
Ist total verlogen. Wir haben ein riesen Sägewerk gedreht in Kalimantan, in Borneo, und da laufen ganze Trupps von indonesischen Holzarbeitern rum und tackern auf jeden illegal gesägten Baumstamm ein gefälschtes Zertifikat. Das heißt, es ist nachweislich so, dass fast 90% des Tropenholzes aus Indonesien ist illegal geschlagen und wird mit gefälschten Zertifikaten versehen. Das heißt, bei der Zertifizierung wird gnadenlos gelogen. Es ist fast alles aus illegalem Holzschlag. Also ich kann nur hier bewerben, die brave deutsche Fichte, Buche, Eiche. Es gibt einheimisches Holz, das nachhaltig produziert wird. Ich kann nur sagen, Finger weg von Tropenholz. Es ist einfach grundsätzlich nicht sauber gedealt.
Und Ihr Wohnzimmerschrank ist auch nicht mehr aus Mahagoni?
Ich habe gar keinen Wohnzimmerschrank.
Aber ein Wohnzimmer.
Wohnzimmer habe ich, ja.
Mehrere. Sie haben auch Positives gedreht. Sie haben ein, fast nenne ich es ein Reservat, Hannes Jenecke, wo ausgewildert wird, wo ein Tierarzt versucht, Gorillas, die gerettet worden sind, aus Stationen, ich nenne es mal des Missbrauchs, wieder in ein anderes Leben und vielleicht sogar wieder in den Regenwald auszuwildern. Was war das?
Das ist ein holländischer Mikrobiologe, der eigentlich als Forstwissenschaftler nach Indonesien gegangen ist vor 25 Jahren, der immer angefangen hat, diese illegal gehaltenen Orang-Utans zu konfiszieren oder auch die Babys der Orang-Utan-Mütter zu retten, die aus den Palmölplantagen rausgeschossen wurden, hat die dann per Hand hochgepäppelt mit indonesischen Helfern und kauft mit Spenden abgeforsteten Regenwald auf, forstet ihn wieder auf und lässt dann diese Orang-Utans, wenn sie weit genug trainiert sind, wieder frei. Und das ist ein Projekt, das tatsächlich funktioniert. Da haben wir ein ganzes Kapitel drüber drin im Buch. Und da kann man für wirklich 3 Euro einen Quadratmeter Regenwald erwerben als Spender. Und das ist quasi ein Schutzgebiet, wo die wirklich in Ruhe gelassen werden.
Welche Wirkung haben diese Tropfen auf den heißen Stein? Wie muss ich das einschätzen?
Also da haben Sie natürlich völlig recht, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn man diese Tiere außerhalb von Zoos überleben sehen möchte, also jenseits des Zuchtproduktes, die halt im Zoo nun mal zu sehen sind, dann ist es die einzige Möglichkeit, quasi Nationalparks einzurichten, die tatsächlich geschützt werden und wo nicht mehr illegal geholzt wird, und die so zu betreuen, wie das Willy Smits mit seiner Organisation dort tut. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Regenwaldinitiativen, die sehr effizient arbeiten. In Deutschland ist es Fans for Nature zum Beispiel. Greenpeace kümmert sich da, es gibt eine ganze Reihe. Und da denke ich, man muss ein bisschen aufpassen. Wir haben zunächst mit einer Organisation zusammengearbeitet, die leider die Spenden veruntreut hat. Das war auch groß in der Presse. Man muss sich diese Organisation sehr genau anschauen. Aber da passiert Gott sei Dank vieles auch in die absolut richtige Richtung.
Hannes Jenecke, ich würde ja gerne auch ein wenig nach dem Zeitbudget fragen. Wie lange haben Sie gebraucht, wie lange haben Sie gearbeitet und wie lange müssen Sie ja noch arbeiten? Weil die Arbeit fängt ja durchaus erst an, oft, wenn man so ein Projekt angeschoben hat, um es aus schlammigen Wegen vielleicht auf den richtigen Pfad zu bringen.
Also ich meine jetzt die Dreharbeiten?
Ich meine auch die Dreharbeiten sozusagen.
Also wir haben bei dem Orang-Utan-Film etwa 4 Wochen in Thailand, haben dort diese ganzen illegalen Tiershows gedreht. Dann waren wir etwa 4 Wochen auf Borneo, auf Sumatra, auf Java, haben dort halt die Palmölplantagen, die Holzindustrie gedreht. Also die Dreharbeiten waren insgesamt für 2 Monate. Wir brauchen ungefähr 6 bis 7 Monate zum Schneiden, weil man geht halt mit, sagen wir mal, 70 Stunden Material in den Schneiderraum und am Schluss soll ein 45-Minuten-Film rauskommen. Das ist eigentlich die Hauptarbeit.
Und das natürlich sind auch noch Sie dabei? Sie sind ja im Schnitt dabei?
Also wir machen das insgesamt zu 5. Wir sind eine kleine Truppe in München. Und danach die Arbeit, die dann weitergeht, ist natürlich, dass man diese Projekte danach natürlich nicht fallen lassen möchte. Das heißt, ich bin natürlich nach wie vor in Kontakt mit Willy Smits. Wir versuchen auch weiterhin Spenden für ihn zu gerieren. Und also das ist jetzt schon irgendwie meine gesamte Freizeitgestaltung geworden. Man kann das nicht einfach drehen und dann sagen, das war's. Man hängt da natürlich echt drin und das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Das verdauen wir bei welcher Musik, die Sie mitgebracht haben?
Also ich bin, auch wenn das viele Leute jetzt altmodisch sind, ein großer Springsteen-Fan. Und ehrlich gesagt, ist mir ziemlich egal, was wir von ihm spielen. Also der Song, mit dem ich auf ihn gekommen bin, hieß Born to Run 1975. Seitdem bin ich ein relativ treuer Springsteen-Fan, schaue mir jedes Konzert an. Insofern wäre es schön, den Song zu spielen.
Bruce Springsteen, Born to Run. Hannes Jenicke, Born to Run, Bruce Springsteen-Fan, Schauspieler, Umweltschützer. Wir haben über Orang-Utans gesprochen, nicht nur über Orang-Utan-Babys, über vielerlei Missbrauch und auch über die wirtschaftliche Bedeutung zum Teil. Jetzt habe ich ziemlich merkwürdige Bilder von Ihnen im Fernsehen gesehen. Also Hannes Jenicke schwimmt da im Meer herum, um sich keinen Eisenkäfig, keinen Stahlkasten, sondern er schwimmt da mit seinen Flossen herum und da sind Haie. Das habe ich nicht verstanden. War das Zufall, dass die sie nicht gefressen haben?
Also das, der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, um diesem Vorurteil entgegenzuwirken, dass alle glauben, der Hai ist ein Menschenfresser. Der Hai ist nachweisbar kein Menschenfresser. Es gibt weltweit im Schnitt 4 bis 6 Todesfälle pro Jahr. Die passieren fast immer, weil der Mensch, das jeweilige Opfer, einfach Fehler macht. Wir haben Tests gemacht.
Geht ins Wasser.
Nein, das ist einfach völliger Quatsch. Wir stehen nachweisbar nicht auf dem Speisezettel von Haien. Die schalten nur dann auf einen Bewegungssensor und wenn sie nichts mehr sehen, sprich in trüben Gewässer. Wenn man in Haigewässern ist, sollte man, wenn es trüb wird, nach schweren Regenfällen nicht ins Wasser gehen. Das ist eine der ganz banalen Regeln. Dieser Film von Steven Spielberg, Der Weiße Hai, hat uns alle so traumatisiert, dass jeder glaubt, wenn ein Hai, auch ein Mini-Hai kommt, dass der uns gleich verspeisen möchte. Also wir haben einen kleinen Test gemacht bei unserem Film, ist auch im Buch drin. Wir haben dann so ein Erntedankfest-Truthahn in Hawaii, wo wir das gedreht haben, ins Wasser geschmissen an einem Seil. Dann kamen 60, 70 Haie, haben den kurz beschnuppert und sind abgehauen. Dann haben wir den Truthahn wieder rausgezogen, haben den mit Fisch vollgestopft und haben diesen jetzt gefüllten Truthahn wieder reingeschmissen. Dann haben die Haie echt ungefähr 6 bis 7 Minuten damit verbracht, an diese Fischreste zu kommen. Und als sie dann die endlich, dann haben sie ihn immer zerfetzt aus Wut und dann schwamm im Wasser nur noch die Truthahnreste. Die essen nachweisbar kein weißes Fleisch. Die Leute sterben, weil sie es beim Surfen, in trüben Gewässern surfen. Wenn jetzt ein Surfer auf sein Brett paddelt, dann beißt der Hai, wenn er nichts mehr sieht, einfach rein mit einem sogenannten Gaumenbiss oder Testbiss, um zu sehen, was bewegt sich da, was will der abhauen. Sobald er merkt, es ist ein Mensch, lässt er los. Wenn du jetzt Pech hast, hat er deinen Arm abgetrennt oder dein Bein, dann verblutest du. Also es ist noch nie in einem Haimagen ein menschliches Gliedmaß gefunden worden. Und deswegen bin ich mit denen da rein und bin mit denen herumgeplanscht, und einfach um zu beweisen, dass es eigentlich der nette Fisch von nebenan ist. Es ist ein Märchen, dass es ein Menschenfresser ist.
Kann es sein, dass der nette Fisch von nebenan durch Blut scharf wird und dann mal schnuppern und beißen kommt?
Haben wir auch getestet. Ich habe mir dann tatsächlich einen Blutstropfen aus dem Finger rausgedrückt und ihn ins Wasser gelassen und da passiert überhaupt nichts. Dann haben wir einen Tropfen Fischöl ins Wasser gelassen und dann war Alarm. Also die haben einen so unfassbar guten Geruchssinn, dass sie sehr genau wissen, was sie essen. Haie ernähren sich ausschließlich von toten, kranken und schwachen Fischen, halten insofern auch den Meeresbestand gesund. Und das ist halt der große Fehler, dass wir im Moment pro Jahr zwischen 150 und 180 Millionen Haie pro Jahr schlachten, hauptsächlich für die Flossenindustrie in China, und vernichten damit das wichtigste Glied der marinen Nahrungskette. Weil wenn der Hai raus ist, gibt es diese Saubermachtpolizei plötzlich nicht mehr und dann vermehren sich schwache Fischarten, kranke Fischarten. Dann bleiben Kadaver liegen, die nicht liegen bleiben dürften. Und das ist im Moment ein ganz großes Problem mit der Meeresökologie.
Der Hai ist also der Schakal der Meere?
Im Prinzip ja. Er ist eigentlich ein Aasfresser und er jagt vornehmlich Tiere, die krank und schwach sind.
Hannes Jenicke, den nächsten Doppelkopf müssen wir dann zu dritt machen mit Steven Spielberg. Aber gab es denn mal Sie beide in der Jay Leno Show, weil da könnten Sie sich ja locker streiten, weil political correct ist ja Steven Spielberg gerne und von dem habe ich all das gelernt, was ich über den Hai weiß und deswegen ich das Wasser, in dem Haie sich befinden, meide.
Also wir haben Spielberg mehrfach angeschrieben, sein Büro in Los Angeles, um ihn zu interviewen für den Film. Das hat er leider, er hat nicht mal geantwortet. Sein Drehbuchautor, der den Weißen Hai geschrieben hat, wirklich 10 Jahre nach dem Film sich genau für die Gegenseite engagiert und immer gesagt, das war ein Horrorfilm, hat nichts mit dem realen Fisch zu tun. Der ist mittlerweile verstorben, der hat sich dann sehr engagiert für den Haischutz, aber der Schaden war halt bereits da. Und Spielberg möchte sich heute zu dem Film nicht mehr äußern, was ich ein bisschen schade finde.
Ja, das finden wir dann auch schade. Mal sehen, ob wir den Film den Doppelkopf bekommen. Was ich nicht verstanden habe, ich habe nämlich nach Ihrem Buch oder nachdem Sie mal im Fernsehen aufgetreten sind, mit diesen Filmausschnitten recherchiert und bin durch sämtliche Lebensmittelmärkte Frankfurts gelaufen. Ich habe kaum Dosen gefunden, wo Hai draufsteht, also Thunfischdosen, da gibt es ja viel geschreddertes Fleisch drin. Es gibt ganz viele Fischdosen, die sind ganz günstig mit geschreddertem Fleisch, aber Hai stand nirgendwo drauf.
Ja, der kriegt bei uns, also das ist, hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Haifleisch extrem Methylquecksilber belastet ist, dass man es nicht essen darf und deswegen kommt er unter falschem Namen auf den Markt. Das wissen die wenigsten, Schillerlocke zum Beispiel ist Hai, Speckfisch ist Hai, Kalbfisch ist Hai, Karbonadenfisch ist Hai, Steinlachs ist Hai, auf Englisch Rock Salmon. Also der kriegt einfach andere Namen, weil die teuren Speisefische wie Bluefin-Thunfisch, Yellowfin-Thunfisch sind so überfischt, dass mittlerweile einfach Hai als Billigfleisch auf den Markt geschoben wird, nur eben nicht als Hai. Und insofern kauft man da ständig Fleisch, von dem man gar nicht weiß, dass es Hai ist. Und das ist eigentlich die ganz große Lüge der Fischindustrie, dass sie uns eigentlich Hai ständig andrehen, ohne dass wir wissen, dass wir ihn essen. Und er ist nachweisbar wirklich vergiftet.
Ja, aber Hannes Hennig, meinen Sie das ernst, dass nicht nur in der Blechschachtel Haifisch drin ist, sondern Schillerlocke ist ja was Edles, da gehe ich in die edle Fischabteilung der Warenhäuser und da steht dann Schillerlocke dran und es kostet auch einiges mehr. Und da soll Hai drin sein?
Also das ist der geräucherte Bauchlappen des Dornhais, der übrigens auch vom Aussterben bedroht ist. Das ist nach wie vor legal, den bei uns zu verkaufen. Wir haben einen, also falls mir das keiner glaubt, wir haben den führenden deutschen Lebensmitteltoxikologen in Kiel an der Uni interviewt, einen Herrn Professor Dr. Kruse, der das seit Jahren nichts anderes macht als Gifte in Lebensmitteln nachweisen, der sagt, 2 Haisteaks können eine Schwangere bereits so beschädigen, dass der Fötus beschädigt wird. Also weil dieses Methylquecksilber lagert sich in den Speicherorganen des Körpers ab, das ist die Plazenta und das ist das Gehirn. Es gibt Untersuchungen in Ländern, wo sehr viel Hai gegessen wird, zwischen die Färöer Inseln, auch die Seychellen. Und da sind die kognitiven Störungen bei Kindern um 60-80% erhöht. Also es ist einfach, es ist ein absurd, dass wir das überhaupt angeboten bekommen im Supermarkt. Das Schöne an unserem Film war, der lief an einem Dienstagabend von einem knappen Jahr. Und am Freitag drauf hat Rewe, die größte Lebensmittelkontrolle, gesagt, dass sie ihre Haie aus dem Regal nehmen und ihren Fischeinkauf ab 2011 mit dem WWF koordinieren. Das KDW hat noch während unserer Dreharbeiten, weil wir dort Schillerlocke gedreht haben, das gesamte Haisortiment rausgeräumt. Also der Film hat dann am Schluss als kleines Doku-Filmchen mehr bewegt, als was die deutsche Politik, die sich da offensichtlich überhaupt nicht für interessiert. Wir haben auch Frau Aigner vom Verbraucherschutzministerium angeschrieben, hat nicht geantwortet. Die Politik interessiert sich da komischerweise nicht dafür. Und ich denke, das ist eigentlich die Aufgabe eines Verbraucherschutzministeriums, uns zu warnen, was wir so zu uns nehmen.
Und wenn ich heute ins KDW gehe in Berlin, dann kann ich gucken, ob es doch Schillerlocke gibt.
Haben wir gemacht. Und bis heute ist keine Schillerlocke im Regal. Also die verhalten sich echt korrekt im Moment.
Na gut, dann haben wir ja mit einem Schlag, sagen wir, 200-300 Rechercheure gewonnen. Also ich bitte alle, in die Fischabteilungen zu gehen. Hannes Hennicke, zur Verdauung einen Song.
Ja, Peter Gabriel hat gerade eine lustige Platte gemacht, der Scratch My Back. Er hat zum ersten Mal seine Rockband zu Hause gelassen und ein Orchester mit ins Studio genommen und hat da seine Lieblingssongs gecovert. Und da ist ein Song dabei, der ist The Book of Love, den finde ich großartig.
Also das Buch der Liebe von Kratz mit den Rücken, was immer das auch bedeuten mag. Hannes Hennicke im Doppelkopf auf HR2 Kultur.
The Book of Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings, and give me wedding rings.
Das war Peter Gabriel, Scratch My Back, Love Song. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Anschelium. Wut allein reicht nicht, Hannes Jenicke. Sie waren auch an den Polkappen und haben sich mit Eisbären unterhalten. Das ist ja, seit der kleine Eisbär in die Kinderzimmer gekommen ist, sehr modern geworden. Wie muss ich mir die Dreharbeiten vorstellen und warum sind Sie da auch noch hin? Weil das die Polkappen abschmelzen, weiß ja nur jeder.
Also den geplant haben, war diese Knuthysterie im Berliner Zoo gerade im vollen Gang. Und mich hat so ein bisschen gewundert, dass alle den Bären so süß finden, aber eigentlich nichts verändern wollen an der Tatsache, dass der aufgrund unseres Energiekonsums weggeheizt wird.
Wieso wird der weggeheizt? Der flitzert da rum und futtert Robben.
Also es gibt schätzungsweise noch 23.000 Stück auf einer immer kleiner werdenden Polkappe, die im Laufe der nächsten 20 bis 30 Jahre komplett verschwinden wird. Und der Eisbär lebt nur am Nordpol und kann nur überleben, wenn er Eis hat. Aus dem einfachen Grund, er ernährt sich fast ausschließlich von einer Robbe, nennt sich Ringelrobbe. Und er lauert dieser Robbe an Luftlöchern auf. Und das gibt es halt nur im Eis. Und das heißt, er geht nur im Winter jagen, das heißt Ende Oktober gehen wir mal was aufs Eis und fangen dann mit der Robbenjagd an und sobald das Eis schmilzt im Frühjahr, essen die 6 bis 8 Monate gar nichts mehr, weil sie im Winter bis zu 60% Körperfett zulegen und dann von diesen Fettreserven quasi den ganzen Sommer überleben. Jetzt kommt das Eis mittlerweile 4 Wochen später als noch vor 20 Jahren, schmilzt viel früher, weil auch die Polkappe immer dünner wird und deswegen verhungern die langsam, haben immer weniger Babys, also normalerweise hat ein Bärenweibchen zwischen 3 und 5 Jungen. Mittlerweile haben sie selten mehr als 2 und die Hälfte dieser Babys überlebt den ersten Winter nicht, weil natürlich die Muttermilchproduktion zurückgeht. Die sind einfach abgemagert und zu schwach. Und sie werden auch noch gejagt leider. Das ist auch als deutscher Großwildjäger kann man sich eine Jagdreise buchen für 40.000 Euro. Nach Kanada fliegen, seinen Eisbären knallen und dann das Fell mit in sein Wohnzimmer nach Deutschland bringen. Auch dagegen gibt es kein Gesetz. Das haben wir dann, wenn Sigmar Gabriel, also noch Umweltminister, war, initiiert. Der hat das dann ganz brav in Brüssel tatsächlich eingereicht. Das scheitert an einer Gegenstimme, die kommt aus Dänemark, weil Dänemark gehört ja zu Grönland und in Grönland werden halt auch noch Eisbären gejagt. Also der hat es wenigstens versucht, die Eisbärenjagd zu stoppen, leider ohne Erfolg. Und wir wollten halt einen Film machen über ein Tier, was wir quasi per Heizung, Auto, Kohlekraftwerk einfach wegheizen von diesem Planeten. Und andererseits kreischen alle Leute, wenn sie ein Eisbärenbaby sehen. Und ich wollte einfach den Zusammenhang herstellen zwischen unserem Energiehaushaltsverhalten und diesem doch sehr kuscheligen Tier.
Wie haben Sie sich denn diesem kuscheligen Tier genähert bei den Dreharbeiten?
Das ist unglaublich einfach, weil die tummeln sich ab einem gewissen Zeitpunkt im Jahr an einer Bucht, die nennt sich, das ist der Churchill River. Das ist die südliche Hudson Bay in der Provinz Alberta.
Ist aber nicht nach Winston Churchill benannt.
Das ist eine gute Frage, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, weiß ich gar nicht. Und das ist ein 900-Seelen-Kaff, das im Sommer einen kleinen Hafen betreibt, wo der gesamte kanadische Weizen rausgeschifft wird und dieser Hafen schmilzt dann im Oktober zu und dann kommen die ersten Bären und warten quasi in dieser Bucht, bis die Hudson Bay zufriert, weil das ist das große Jagdrevier. Und die tummeln sich ausgerechnet an diesem Städtchen, weil genau da fließt der Fluss in das Meer und da warten die aufs Eis. Da das Eis so spät kommt, warten die da sehr lange und die wohnen da eigentlich jetzt in und um diese Stadt herum.
Und fressen die Abfälle?
Fressen, zunächst mal lecken sie unglaublich gerne Motorenöl, was ein bisschen irritierend ist, und so Servolenkungsflüssigkeit. Und die ernähren sich eben auch fast ausschließlich von Fett. Und natürlich, da gab es so eine Frittenbude, so einen kleinen Diner. Und da haben sie natürlich jeden Nacht den Müll durchstöbert, weil da halt das Pommes frites Fett noch rumlag. Und ansonsten warten die eben auf ihre Jagdsaison. Und da kann man die im Prinzip so einfach drehen wie im Berliner Zoo. Der Haken ist, dass wenn die halt sich den Häusern nähern, werden die gerne erschossen, weil es gibt ein kanadisches Gesetz, dass wenn eine Notwehrsituation herrscht, darf man Eisbären schießen. Das wird leider noch gemacht. Natürlich brechen die auch in Häuser ein, wenn sie die Nahrungsmittelvorräte riechen. Also das ist eigentlich ein Problem, was einfach nur dadurch entsteht, dass das Wasser so spät zufriert. Also das Problem gäbe es nicht, würden die Jahreszeiten nach wie vor so funktionieren, wie sie es früher getan haben.
Wie funktioniert das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier dort, also zwischen den Inuit und den Eisbären? Haben die was miteinander zu tun oder arbeiten die Eskimos da längst in den Dosen Fischfutterfabriken?
Nein, das ist insofern ein bisschen traurig. Die kanadische Regierung gesteht den Inuit-Stämmen dort eine gewisse Zahl von Eisbären zum Abschuss zu, aus traditionellen Gründen. Und leider verkaufen die Inuit diese Jagdlizenzen weiter an diese besagten Großwildjäger. Die kommen zum großen Teil aus den USA, aus Deutschland und Österreich und kassieren dafür richtig mächtig Geld. Und deswegen wehren sich die Inuit im Moment gegen das Jagdverbot, was natürlich längst etabliert werden müsste. Aber sie selber schießen sie gar nicht mehr. Sie verkaufen aber ihre Lizenzen und machen damit ein richtig fettes Geld. Also da ist auch wieder der Gesetzgeber gefragt. Die USA haben mittlerweile Eisbärenjagd verboten, die Kanadier leider noch nicht. Die werden halt weiter geschossen, obwohl es wirklich absehbar ist, wie lange es die in freier Wildbahn noch gibt.
Wie viele gibt es denn?
schätzungsweise 23.000 in insgesamt etwa 90 Populationen.
Wissen Sie, wie viel es 1900 gab? Weil wenn man auf den Gletscher geht, dann ist das ja sehr beeindruckend, wenn man die Schilder sieht, der Gletscher ging bis hierhin 1923, heute 2010 geht er nur noch bis hierhin.
Also bei der Jahrhundertwende schätzt man, gab es noch 750.000. Also vor 110 Jahren mittlerweile. Die Zahlen sind natürlich nicht sehr präzise, weil eigentlich erst in den letzten 15 Jahren angefangen wurde, die Tiere mit Sendern zu versehen und sie tatsächlich zu beobachten und auch zu zählen. Also das ist eine Wissenschaft, die eigentlich seit den späten 80ern erst wirklich etabliert wurde.
Was haben Sie bei dem Film gezeigt? Weil bei den Orang-Utan-Babys gibt es viele Facetten. Sie können sich das auf den Arm nehmen, Sie können das in den Städten besuchen und leider in den Bordellen zeigen. Was haben Sie beim Eisbär-Film gezeigt?
Also wir haben der Film steht, glaube ich, noch im Netz bei der ZDF-Mediathek, da haben wir auch ein Buch drin. Wir haben die erstmal in ihrer Wartephase in Churchill gedreht, wo die halt dann wirklich den ganzen Tag am Strand auf und ab gehen, eigentlich gucken, ob das Eis da ist. Wir waren Gott sei Dank gerade da, als die Nacht so kalt wurde, dass über Nacht plötzlich das Meer zugefroren war, dann sind die innerhalb von 2-3 Stunden alle verschwunden. Das waren etwa 40 Tiere, die da rumlungerten. Und wir sind am nächsten Morgen gekommen, waren sie alle weg. Und bis dahin lungern die da rum. Und natürlich gehen sie an den Müll. Und ansonsten haben wir eine große Jagdmesse gedreht in Dortmund. Die heißt Jagd und Hund. Das ist die größte Jagdmesse Europas. Und haben dort diese Großwildjäger interviewt, die diese Jagdreisen machen und sagen, das ist das größte Abenteuer, was man überhaupt erleben kann, in der Arktis an Eisbären zu schießen. Und wir haben halt auch die Trophäenhändler gedreht, die Felle verkaufen. Deutschland ist ein sehr großer Markt für Eisbären-Trophäen, also sowohl für die Felle als auch die Krallen und die Zähne. Und haben halt irgendwie versucht zu illustrieren, was mit diesen doch vermeintlich so populären Tierchen geschieht.
Was haben Sie ausrichten können? Weil einem gegenüber, wann ist ein Mann, der dann auf Eisbärenjagd geht, gegenüber können Sie wenig ausrichten, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass man echt passionierten Großwildjägern das Jagen austreiben kann. Also wir hoffen, dass der Film ein bisschen dazu geführt hat, dass Leute nachdenken über ihr beim Autokauf, was für ein Auto kaufe ich mir, muss ich meine Wohnung wirklich im Winter auf 24 Grad hochheizen, muss ich im Sommer grundsätzlich die Aircondition laufen lassen. Also ich meine, wir tun ja in unserem Alltagsleben unendlich viele Dinge, die zu der globalen Erwärmung beitragen. Ich meine, das ist manchmal ein gewisser Verzicht, manchmal ist es auch unbequem, aber ich hoffe, dass manche Leute jetzt mal nachdenken, bevor sie halt ihre ganzen Geräte auf Standby laufen lassen oder ihre Ladegeräte an der Wand stecken lassen, auch wenn das Handy nicht dran hängt. Das sind halt alles Dinge, ich meine, ich rede jetzt hier so unglaublich schlau daher, das sind alles Sachen, die weiß ich auch erst, seit ich diese Filme mache. Ich habe vor 3 Jahren auch mein Ladegerät fürs Handy in der Wand gelassen, wenn ich nicht geladen habe. Mittlerweile ziehe ich das ab, weil ich halt immer gehört habe, dass das immer noch Strom zieht. Das gleiche gilt für eine elektrische Zahnbürste. Also ich versuche einfach in meinem Privathaushalt jetzt Dinge so ein bisschen zu verändern und das haben wir in dem Buch und in den Filmen halt auch versucht zu verklickern.
Bei Brecht gibt es ein schönes Gedicht, das fragt, ob Cäsar nicht vielleicht einen Koch dabei hatte. Hannes Jenicke weiß sehr, sehr viel über Eisbären, über Haie, über Orang-Utans. Mit wem haben Sie zusammengearbeitet? Haben Sie Alliierte gefunden? Haben Sie Organisationen gefunden, die Sie unterstützt und auch mit Fachwissen versorgt haben? Weil ich glaube, vorher hätten Sie sich ja eher nicht getraut, einfach zu den Eisbären zu spazieren.
Also wie gesagt, bevor wir drehen, haben wir etwa 8 Monate Recherche hinter uns. Meistens tapert man zuallererst mal zu Greenpeace. Und Greenpeace hat dann ein erstaunliches Netzwerk von Wissenschaftlern. Selbst wenn die selber keine wirklichen Recherchematerialien hatten, konnten die uns immer weiter verweisen an Wissenschaftler. Wir haben uns eine ganze Reihe von oft auch kleinen lokalen Umweltorganisationen gesucht, zum Beispiel in Costa Rica, Haischützer, die hier kein Mensch kennt. Die heißt Pretoma und das ist in Costa Rica ist der größte Umschlagplatz weltweit für Haiflossen. Und wir haben dann quasi
für abgeschnittene Haiflossen,
die von dort dann nach China verschifft werden. Und die haben uns dann vor Ort echt geholfen. Also wir suchen
aber die schneiden sich doch ins Fleisch, weil die Haiflossen bringen doch viel Geld, oder?
Das ist ein Milliardengeschäft, die Haiflosse. Die Taiwanesen sind die größten Fischer, die Spanier und die Chinesen, die holen den Hai oft raus, schneiden nur die Flosse ab. Die bleibt an Bord und der Hai wird ins Meer zurückgeschmissen, verendet innerhalb von 6 bis 7 Minuten, weil der ohne Flossen sofort absäuft und erstickt. Weil das Haifleisch bringt halt im Schnitt 50 Cent pro Pfund, aber ein Pfund Haiflosse bringt bis zu 60, 70 Dollar. Und das ist halt ein dickes Geschäft. Und die Organisationen, die uns geholfen haben, vor Ort quasi an diese Fangflotten ranzukommen, das sind oft ganz kleine lokale Umweltschutzorganisationen, die wir halt übers Internet recherchieren oder über Greenpeace. Also wir machen das zum großen Teil halt mit der Hilfe von Umweltschützern. Und zum Beispiel bei dem Haifilm haben wir eine Deutsche gefunden, die auf Hawaii Haiforschung betreibt, mit der Universität von Honolulu zusammen. Und die hat uns vor Ort einfach alles ermöglicht und aufgemacht. Also wir arbeiten einfach mit Leuten zusammen, die entweder vor Ort leben oder sich quasi hauptberuflich mit diesen Umweltschutzthemen beschäftigen.
Jetzt ist das ja ziemlich viel Arbeit für 4 Filme, Hannes Jenicke, die gesendet werden und zapp sind sie wieder weg. Jetzt kommt ein Buch auf den Markt. Gut, das ist auch noch eine extra Mixtur, da kommen wir aber noch hin. Haben Sie sich da noch was anderes ausgedacht, als dass diese 4 Filme einmal gesendet werden und dann sind sie wieder weg? Weil da steckt ja viel Arbeit drin.
Also ich mache das, solange das ZDF mich diese Filme machen lässt, mache ich die weiter. Das hängt natürlich wie alles im deutschen Fernsehen von der Quote ab. Es ist so, wenn der Gorilla-Film am nächsten Dienstag keine Quote hat, dann wird das Format eingestellt. Wenn er Quote hat, darf ich weitermachen. Und solange ich das machen darf, werde ich das natürlich drehen. Also ich würde gerne einen Film machen über Meeressäuger und Delfine, auch ein relativ brisantes Thema. Und das wäre das nächste Tier, was wir quasi drehen würden, wenn wir weitermachen dürfen.
Das heißt, Sie sind kein Freund von Flipper und den Flipper-Shows mit doppeltem Salto. Und es gibt ja viel Kinderspielzeug, die Kinder lieben diese Fischzirkusse, in denen sie dann selber die Plastikfische Saltos schlagen lassen können.
Also mit Plastikfischen soll man jederzeit und gerne Saltos schlagen, aber das echte Delfine haben in den vier Jahren nichts verloren. Diese Becken sind viel zu klein, die sind alle krank, die werden alle mit Antibiotika gefüttert und es ist das nachweisbar so, dass sich viele Delfine in Gefangenschaft selber das Leben nehmen.
Wie machen Sie das?
Delfine sind ein sogenannter Entscheidungsatmer, der muss so zwischen 8 und 18 Minuten an die Oberfläche, um Luft zu holen. Und es ist mehrfach beobachtet worden, dass sich Delfine, nachdem sie in Gefangenschaft gehalten werden, also die einfach nicht mehr auftauchen zum Atmen, sondern die nehmen sich faktisch selber das Leben.
Die bleiben 5 Meter
tief? Die haben das Pech, dass sie durch diesen lächelnden Mundwinkel, das glauben ja alle Leute, die haben Spaß bei diesen Shows. Diese Shows machen sie nur, weil sie grundsätzlich ausgehungert sind, weil kein Delfin macht freiwillig jeden Tag 3-4 Shows mit Saltos und irgendwelchen Trainern, die ihn auf der Nase herumtanzen. Das machen sie, weil sie halt Hunger haben. Und ein Delfin legt im Schnitt bis zu 100, 120 Seemeilen pro Tag zurück. Und den steckt man jetzt in so eine kleine Badewanne. Das ist eine absolut barbarische Tierquälerei und wird leider auch in Deutschland noch praktiziert. Der Nürnberger Zoo hat ein Delfinarium. In Amerika gibt es die SeaWorld, Teneriffa. Überall werden diese Dinger betrieben. Und das ist eine, meines Erachtens, eine schamlose Tierquälerei, die echt verboten gehört.
Das heißt, Sie steigen auch gegen die Robbenfütterung auf die Barrikaden. Die Robbenfütterung im Frankfurter Zoo, 15 Uhr.
Nein, das finde ich völlig in Ordnung. Also ich finde, Zoos haben eine solche Erziehungsfunktion und ganz ehrlich, für mich war das Höhepunkt meiner Frankfurter Kindheit, mit meinem Opa in der Frankfurter Zoo zu dackeln. Wenn der mich mal nicht mitgenommen hat am Sonntag, war ich echt geknickt. Und ich glaube wirklich, ein Grund, warum ich mich für das Thema so interessiere, sind meine Kindbesuche im Zoo. Also ich finde, solange dort Tiere artgerecht gehalten werden, was ja mittlerweile sich sehr verbessert hat, finde ich Zoos als Erziehungsinstitution eine hervorragende Sache. Und ich meine, in Frankfurt hat ja Niekisch ja, wie wir wissen, die Eisbären abgeschafft, weil er sagt, ich kann die nicht artgerecht halten. Das finde ich kluge und korrekte Zoopolitik.
Wie war denn die Reaktion der Zoodirektoren Hagenbeck, Frankfurt, auf Ihr Buch oder Ihr Engagement?
Also Niekisch habe ich durch meine Arbeit kennengelernt und da kann ich sagen, ziehe ich den Hut. Das ist ein großartiger, extrem engagierter Tier- und Umweltschützer. Der Nürnberger Zoo hat sich natürlich etwas angestellt, den durften wir auch noch nicht interviewen, das machen wir dann wahrscheinlich ohne, dass er das merkt, weil der betreibt halt ein Delfinarium.
Unter welchem Pseudonym werden Sie ihn dann interviewen?
Wir werden da einfach als ganz normale zahlende Gäste reingehen mit einer sehr, sehr kleinen Kamera und das wird keiner merken, dass wir da drehen.
Da brauchen Sie dann einen Wallraffbart, da bin ich neugierig.
Nein, so Baseballmütze und Sonnenbrille reicht ja auch.
Sie haben ein komisches Buch geschrieben, weil man denkt, aha, okay, gut, ein Star läuft durch die Gegenden, wo man immer schon mal langlaufen wollte. Dann hat es sehr viele Bilder, dann hat es einen sehr vehementen Text und dann hat es noch eine Art Gebrauchsanweisung. Sie haben ganz viele Organisationen aufgelistet, wo Sie sagen, was man tun kann, was man nicht tun soll. Also Sie laufen auch quer durch alle Wohnungen aller Leser und sagen, da kommt der Stecker bitte raus, weil was brauchst du den Computer in der Nacht?
Ja, die Idee ist ja, ich meine, es gibt so viele deprimierende Umweltnachrichten. Also wenn man sich die Sendung ZDF Umwelt anschaut, da könnte man sich ja gleich den Strick nehmen. Und worum es uns halt auch ging, ist nicht ein Weltuntergangsbuch zu machen, sondern jedem Konsumenten, zu denen ich mich halt auch zähle, klarzumachen, dass ganz vieles von dem, was wir tun, halt mit einer minimalen Veränderung dazu führt, dass diese Tiere überleben. Also am Ende jedes Kapitels zu jedem Tier gibt es eine Art To-Do-List, was jeder von uns tun kann, um für den Habitatschutz oder auch diesen Tierschutz was zu tun. Und das sind alles Dinge, die ich ja selber nicht wusste. Und alles, was ich jetzt gesammelt habe durch diese Dreharbeiten, habe ich versucht, in dieses Buch reinzupacken. Also ein kleines Beispiel ist Gorillas. Die sterben aus, weil der kongolesische Regenwald komplett weggesägt wird, um an Coltan zu kommen. Coltan wiederum ist ein Metall, das kenne ich jetzt seit genau 2 Jahren. Das ist in jedem Handy, jeder Playstation, jedem Laptop. Das gibt es fast nur im Kongo. Und das ist halt extrem teuer. Dafür wird der Regenwald weggesägt und damit verschwindet der Lebensraum des Gorillas. Wenn wir jetzt uns jedes Jahr ein neues Handy kaufen oder wie bei meinem Provider alle 2 Jahre eins geschenkt bekommen, wenn ich meinen Vertrag verlängere, muss man halt immer nachdenken, brauche ich wirklich ständig den neuesten elektronischen Schnickschnack? Weil damit heizt sich dieses Coltan-Geschäft natürlich ständig an. Und das ist ein Zusammenhang, den ich selber auch nicht wusste. Wenn man hört, der Gorilla stirbt aus, hört man, naja, das ist Bushmeat, den essen halt die armen Kongolesen so. Das ist völliger Quatsch, der stirbt aus, weil wir den ganzen Kongo zu einem Rohstoffraubbau umfunktioniert haben. Und das sind Zusammenhänge, die würde ich einfach gerne mal darlegen. Und dafür ist das Buch eigentlich da. Und am Schluss habe ich also eine riesen Liste gemacht, was jeder von uns, ohne sich krumm zu legen, tun kann und auch eigentlich doch Spaß dabei haben kann. Also dieses Umweltschutz muss Spaß machen, sonst macht es kein Mensch.
Das heißt, einen Sportwagen können Sie trotzdem fahren?
Ich habe keinen Sportwagen.
Haben Sie einen Wagen?
Wer braucht denn noch Sportwagen? Hallo?
Meine Frage, Sie leben in den USA zum Teil. Wäre so ein Buch dort denkbar? Hat sich das Umweltbewusstsein in den letzten Jahren verändert? Weil Anlässe aus der Natur, Katastrophen gab es ja genug.
Also die Amerikaner sind wie bei allem da sehr extrem. Fast alle Umweltorganisationen, die wir kennen, sind entweder amerikanischer oder kanadischer Herkunft. Und da gibt es eine sehr engagierte Umweltszene, aber es gibt halt auch eine Masse, die halt immer noch mit riesen Pickup-Trucks, mit riesen SUVs, Geländewagen durch die Gegend schuggelt, alle Lichter brennen lässt, in jedem Zimmer brummt ein Fernseher. Also die Amerikaner sind da extrem gespalten. Ich glaube, bei uns ist das Allgemeinbewusstsein sehr viel weiter. Eigentlich im Umweltschutz sind die dann wiederum auch weit vorne, weil natürlich auch der Bedarf zu handeln drüben viel größer ist. Was mich dann oft überrascht, dass so eine BP-Katastrophe passiert im Golf von Mexiko, das ist jeden Tag in den Medien in den USA, im Fernsehen, in den Zeitungen, überall. Dann gilt diese Katastrophe als beendet, weil das Bohrloch gestopft ist und dann vergessen Amerikaner innerhalb von 2 Sekunden. Es fasziniert mich oft, wie schnell das Thema aus den Medien verschwindet. Jetzt wird so getan, als wäre der Golf wieder in Ordnung, man kann wieder schwimmen, es wird auch schon wieder gefischt, es werden auch wieder die Krabben gegessen, die aus dem Golf kommen. Das kann nicht sauber sein, aber das wird dann ganz schnell verdrängt. Also die Amerikaner sind da, können sich sehr kurzfristig sehr stark engagieren für was, aber sie vergessen es dann auch ganz schnell wieder. Das ist ein wunderbares Beispiel, ist der Benzinpreis, der ging dann für amerikanische Verhältnisse vor etwa 2 Jahren extrem hoch auf $4 pro Gallone. Dann fuhren plötzlich nur noch Prius-Hybriden von Toyota durch die Straßen. Dann stürzte ein Jahr später der Ölpreis wieder ab, ging auf $3 runter und schon kaufen sich alle sofort wieder Pickup-Trucks. Also die haben irgendwie einen anderen Umgang mit Geduld und ihrer Aufmerksamkeit. Also das ist ein bisschen irritierend.
Wie ist das Verhältnis zwischen dem Umweltschützer Hannes Jenicke und dem Schauspieler? Also wenn ich Sie jetzt so sprechen höre, dann ist das alles sehr fundiert. Da steckt unendlich viel Zeit drin und ich frage mich, wann dreht der Mensch noch?
Also es klingt jetzt ein bisschen doof, ich mache jetzt im Jahr 2010 gerade meinen 5. Film, einen großen RTL-Actionfilm zum Thema CO2-Verklappung der Nordsee, passendes Thema. Und ich muss ganz normal als Schauspieler weiterarbeiten aus 2 Gründen. Das ist mein angelernter Beruf, der mir immer noch einen höllischen Spaß macht. Und zweitens muss ich irgendwas auch meine Brötchen verdienen. Weil damit und mit den Dokus, das ist ein Zuschussgeschäft.
Das ist auch vielleicht ein Spaß. Aber schadet das Ihrem Ruf oder befördert es ihn?
Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt seit 25 Jahren Filme in relativ regelmäßigen Abständen. Da hat sich also spürbar bei mir nichts verändert. Also die sicherlich die konservative Presse, wie gesagt, die schlachtet mich jetzt mit großem Vergnügen, seit ich diese Filme mache. Aber ehrlich gesagt, ist mir egal. Vorher war ich halt ein Schauspieler, jetzt schreiben sie, es ist so ein Weltverbesserer, der soll doch bitte die Schnauze halten. Also das haben die das Recht zu schreiben, das stört mich auch nicht. Aber ansonsten hat sich da wenig verändert.
Hannes Jenicke, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke fürs hier sein dürfen.
Und wir brauchen noch eine Schlussmusik für den Doppelkopf auf HR2 Kultur.
At This Moment von Michael Bublé.
Danke, dass Sie da waren.
This moment when you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another and you just don't love me no more, no more. And what did you think I would say at this moment when I'm faced with...
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.